Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, der 21. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Leipzig unspektakulär erfolgreich, Dortmund pfui, Erkenntnisse des Champions League Abends.
Was erwartet die Bayern gegen Atletico Madrid, wenn das Spiel überhaupt stattfindet? Aber wir gehen jetzt mal davon aus.
Ja, das entscheidet sich nach dem positiven Corona-Fall Serge Gnabry dann erst heute im Laufe des Tages. Heute Morgen wird nochmal getestet, danach wissen wir mehr. Wir gehen einfach mal davon aus, du hast es eben gesagt, dass das Spiel stattfindet. Und unser letztes großes Thema, wer ist eigentlich Yannick Sinner, der Mann, der Zverev in Paris rauswarf? Außerdem geht es noch um eine Baseball-Legende und um einen Marathonläufer, der ohne Schuhe bzw. auch ohne Blinddarm bzw. sagen wir lieber mit frisch herausoperiertem Blinddarm Olympiagold geholt und Weltbestzeiten aufgestellt hat.
Und daran können wir thematisch schon mal vorab unsere Frage des Tages anschließen. Da geht es nämlich auch um die Leichtathletik.
Ja genau, um die Leichtathletik-Welt, die nämlich aktuell gerade rätselt, weil in den letzten Monaten in verschiedenen Laufdisziplinen diverse Welt- und Europarekorde geknackt wurden.
Ja, 9 Welt- und 4 Europarekorde, um das mal genau zu sagen.
Ja genau, und das überrascht dann doch angesichts der aktuellen Umstände, die ja jeder kennt.
Allerdings, die Trainingsmöglichkeiten waren während der Hochzeit der Corona-Pandemie stark eingeschränkt und Wettkämpfe fanden über Monate ja sowieso nicht statt.
Ja, aber wie kann es denn trotzdem sein, dass so viele Rekorde vielen Athleten zum Teil unerwartete und ja auch extreme Leistungssprünge dazu verzeichnen hatten?
Ja, ich ahne, worauf du bei dieser Frage hinaus willst, aber ich denke, für diese Leistungsexplosion gibt es durchaus auch legale Gründe. Die meisten Rekorde haben Athleten aus Afrika aufgestellt. Die haben mit ihren Höhentrainingslagern natürlich bei Trainingsbedingungen vor der Haustüre, das ist natürlich trotz Corona, weiter konnten die diese Höhen nutzen, aber auch die Erfolge der anderen haben Gründe. Einer könnte zum Beispiel sein, dass die Athleten durch die Umstände gezwungen waren, einfach anders zu trainieren, aus dem alltäglichen Trott mal auszubrechen, neue Reize zu setzen. Das kann Kräfte freisetzen. Dazu kommt, dass sie einfach viel weniger Wettkämpfe bestritten haben, weil sie einfach die Wettkämpfe nicht bestreiten konnten. Der Norweger Carsten Warholm zum Beispiel, 400 Meter Hürden, der hat 2019 20 Rennen bestritten, in dieser Saison 9. Und er konnte sich jetzt ganz gezielt vorbereiten. Vielleicht war es einfach besser.
Ja, er war weniger erschöpft, aber ich könnte mir auch noch was anderes vorstellen. Du hast das ja eben schon angedeutet, weil über Monate ja jetzt überhaupt kein Kampf gegen Doping möglich war. Da wurde ja alles auf Null zurückgefahren. Da hat vielleicht auch der ein oder andere ein bisschen betrogen. Es gab keine Wettkampfkontrollen natürlich, gab ja auch keine Wettkämpfe und es gab ja auch nicht diese überraschenden Kontrollen zu Hause oder an den Trainingsstätten. Und Dopingexperten weisen ja immer wieder darauf hin, dass wenn sich Athleten mit Doping Vorteile verschaffen wollen, mit Substanzen nachhelfen wollen, dass sie das dann in Trainingszeiten machen. Und da werden sicher viele diese Situation gnadenlos ausgenutzt haben, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Und das mutmaßen ja auch viele Doping-Experten Stand jetzt. Und dann gibt es da ja noch diesen neuen Wunderschuh von Nike, mit dem hat zumindest Joshua Cheptegei 3 Weltrekorde erzielt auf den Langstrecken. Dass der jetzt allerdings gleich dieser Schuh für mehrere Sekunden Verbesserung sorgen soll, das glaube ich dann auch nicht. Also ich könnte mir dann eher schon wirklich die Substanzen oder vielleicht auch wirklich das Höhentrainingslager vorstellen.
Och, ich könnte mir den Schuh gut vorstellen, den würde ich mir gern mal anziehen und dann merken wir ganz genau, was hier Phase ist. Ja, dann
laufen wir vielleicht auch. Du meinst, wenn auch wir dann plötzlich richtig laufen?
Eben. Dann laufe ich mal über die 5 Kilometer mal nicht in 60 Minuten, sondern vielleicht nur in 45 Minuten. Ist doch auch toll. Naja gut, was glaubt ihr? Woher kommt die aktuelle Leistungsexplosion in der Leichtathletik?
Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die folgende Nummer 0331 298 5028 0331 298 5028.
Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt die Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir die Nachrichten zuordnen können. Malte, glaubst du wirklich, dass ich die 5 Kilometer über 60 Minuten brauche? Du warst so still.
Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe nachgerechnet und gedacht, mein Gott, ist der schnell. Der ist schneller als ich.
Ja.
Gut, weiter. Aber für mich waren früher schon alles, was über 100 Meter war, Langstrecke.
Ja gut, also komm, wir sitzen. Ja, das passt ja besser.
Wir sitzen und lästern über andere, die nicht so gerne laufen.
Stand jetzt aktuell.
Wir gucken auf die Champions League. Leipzig gewinnt also mit 2-0 zu Hause gegen Bejaksi hier und Borussia Dortmund, die verlieren mit 1-3 bei Lazio Rom.
Ja, welche Erkenntnis ziehen wir aus diesem Champions League Abend aus deutscher Sicht? Also erstmal ziehe ich die Erkenntnis daraus, dass offensichtlich bei den übertragenen Stationen in der Konferenz die deutschen Spiele nicht wirklich attraktiv waren. Wenn du die Konferenz guckst, hast du kaum was sehen können.
Das stimmt. Leipzig war kaum zu sehen. Die kommen gleich bei uns als Zweite dran. Wir fangen mal mit den Dortmundern an. Die waren ein bisschen öfter im Bild. Aber das war aus Sicht eines Dortmund-Anhängers, glaube ich, nicht so schön. Meine Erkenntnis wäre jetzt gewesen, hätten die Borussen damals Ciro Immobile mal zum Essen eingeladen und nicht gestern Abend zum Treffen und Vorbereiten.
Ja, da hätten sie besser mehr Spaß gehabt. Also das war ein Abend zum Vergessen für die Dortmunder und ausgerechnet Immobile führt Lazio auf die Siegesstraße. Also das kann man auch besser verteidigen, oder?
Ja, vor allem konnte er ja gar nicht anders. Er wurde ja mustergültig eingesetzt vom Dortmunder. Also die haben sich da hinten so viele kapitale Böcke geleistet, dass Lazio ja gar nicht anders konnte. Die konnten ihre Stärken komplett ausfahren. Sie haben es einfach gemacht, was sie können und Dortmund hat ihnen sowas von in die Karten gespielt und auch überhaupt nicht dagegen gehalten.
Für Meunier auch ein gebrauchter Abend, oder?
Ja, der hat es verbockt, dieses 0-1, was dann schon ganz früh das alles in die falsche Richtung hat laufen lassen.
Ja, und wenn du dann bei Lazio mit 1-0 hinten liegst und dann auch weiter so gurkst, muss man sagen, das macht dann keinen Spaß. Also das war Standfußball teilweise, oder?
Ja, Standfußball, keine Ideen, wie es denn nach vorne gehen könnte. Die haben zwar noch das 1-2 zwischenzeitlich gemacht durch Haaland, ja, aber so richtig durchdacht, was da nach vorne gehen könnte, war das nicht. Lazio viel giftiger, viel aggressiver. Man könnte jetzt bei Dortmund mal wieder die Mentalitätsfrage stellen. Irgendwann würde einem ja wahrscheinlich keiner mehr dann sagen, dass man diesen Scheiß mal lassen soll, weil irgendwie passt das da auf dem Platz nicht. Und ich glaube nicht, dass da nur der Trainer dran schuld ist.
Gerade wollte ich sagen, glaubst du, die Mentalitätsfrage steht über der Trainerfrage oder andersrum müsste die Mentalitätsfrage über der Trainerfrage stehen?
Ich finde immer, dass ein Spieler sich eigentlich nicht vom Trainer motivieren lassen müsste. Der sollte eigentlich selbst genug Motivation mitbringen, auch in so einem Spiel dann auch mal zu laufen. Ich meine, da hindert ihn ja nur kein Trainer dran.
Nee, und wenn du in der Champions League spielst, dein erstes Spiel auch wegweisend, ich meine, jetzt stehen sie schon wieder mit dem Rücken an der Wand in der Gruppenphase, das musst du per se gewinnen wollen. Also mal davon abgesehen, musst du als Profifußballer jedes Spiel gewinnen wollen, aber du musst es auch zeigen und du musst auch die Körpersprache dementsprechend haben und das hatte ich absolut bei Dortmund nicht das Gefühl.
Nee, hatte ich auch nicht. Bei Leipzig hatte ich das eher, zumindest in der ersten Halbzeit. Die haben da richtig was draus gemacht aus den Möglichkeiten, die sie hatten. Angelino mit 2 Toren binnen 4 Minuten, im Grunde da schon gegen Bajakci hier das Spiel entschieden.
Ja, muss man sagen, also das ist natürlich der... nennen wir es, sagen wir es mal so, der schwächste Gegner in dieser Gruppe, die ja wirklich schwer ist mit PSG und mit United, aber diese Aufgabe haben sie gelöst, das war mehr oder weniger eine Pflichtaufgabe, wobei man bei Greenhorns wie Leipzig, die dafür im vergangenen Jahr wirklich verdammt weit gekommen sind, aber für doch eine relativ junge Mannschaft, was die internationalen Wettbewerbe angeht, war das eine ordentliche und sehr abgeklärte Leistung, die haben schon mal gleich ein Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, haben zumindest schon mal gesagt, also wir wollen hier nicht als Vierter rausgehen. Europa League ist auf jeden Fall schon mal drin und Ambitionen für ein bisschen mehr, also zur K.O.-Runde in der Champions League, die haben sie durchaus auch schon anklingen lassen. Aber um das dann auch wirklich zu untermauern gegen die, du hast sie schon angesprochen, härteren Gegner PSG, Man United, da müssen sie dann auch die Chancen, die in der zweiten Halbzeit dann auch da waren, auch eiskalter nutzen und dürfen sich vor allen Dingen dann auch nicht... Ja, da war doch der ein oder andere Schlendrian dann auch schon mal drin. Das dürfen sie sich gegen die anderen großen Mannschaften natürlich dann nicht leisten.
Das ist richtig, wobei ich jetzt gedacht hätte, dass Paris tatsächlich in dieser Gruppe die stärkste Mannschaft ist. Jetzt gewinnt United bei Paris. Was das später für die komplette Konstellation bedeutet, da bin ich noch sehr, sehr gespannt. Also das ist, die scheint mir dann doch offener zu sein, als wir das vorher vielleicht gedacht hätten.
Ich glaube, im Moment ist alles ziemlich unpredictable. Das wird uns auch gleich im zweiten Teil unserer Sendung André Kahle sagen. Der ist Präsident des größten deutschen Atletico Madrid Fanclubs und der bereitet euch und uns gleich ein bisschen vor auf dieses Spiel Bayern München gegen Atletico dann heute Abend.
Stand jetzt aktuell.
Dann lasst uns noch auf die heutigen Champions League Partien gucken. Borussia Mönchengladbach muss bei Inter Mailand ran und da gibt es ja noch ein zweites Spiel mit deutscher Beteiligung, Hansi Flick.
Bayern München, Atletico Madrid. Ist einfach auch ein Highlight.
Ja, ganz genau. Deshalb nehmen wir auch dieses Spiel etwas genauer in den Fokus. Der Champions-League-Sieger trifft also auf das Team, das beim Finalturnier in Lissabon im Viertelfinale gegen RB Leipzig rausflog und aktuell mit 2 Siegen und 2 Remis auf Platz 8 der spanischen Liga steht. Dabei 8 Tore selbst schoss und nur eines kassierte. Das sind Stand jetzt die nackten Zahlen zu Atletico. Aber was steckt hinter diesen Zahlen? Welche Stärken, welche Schwächen hat die Mannschaft? Das habe ich bei André Kahle nachgefragt. Der ist seit 2003 Präsident des größten Fanclubs von Atletico Madrid in Deutschland.
Machen wir es kurz. Stärken viele, Schwächen keine. Naja, machen wir es ein bisschen länger. Die Stärke bei Atletico Madrid ist mit Sicherheit die Defensive, aber da erzähle ich auch niemand etwas Neues und im Prinzip die Kontinuität, die mit Cholo Simeone seit nahezu einem Jahrzehnt Einzug gehalten hat. Atletico beendet in jeder Saison nahezu die Liga auf Platz 3. Platz 3 ist sozusagen the best of the rest, also direkt hinter Barca und Real, und das sagt schon sehr, sehr viel über Atletico aus. In der Champions League selber spielt Atletico im Prinzip genauso wie in der Liga. Und wenn sie es schaffen, eiskalt vorne die Tore zu versenken, wie zu den Zeiten mit Antoine Griezmann, ist sehr, sehr vieles möglich. Man erinnere sich nur mal an die beiden Champions League-Finalspiele, wo ja auch einmal die Bayern im Halbfinale ausscheiden mussten. Mit Luis Suarez hat man jetzt wieder einen solchen Stürmer, der in der Lage ist, vorne zu knipsen und aus dem Nichts heraus ein Tor zu machen. Und das spielt natürlich Atletico in die Karte. Die Schwächen hingegen sind natürlich die insgesamt im Kader vorgesehene Qualität. Denn machen wir uns nichts vor, es gibt sicherlich bessere Mannschaften, was die einzelnen Positionen angeht. Und Atletico kommt über das Kollektiv. Und nur wenn das auch funktioniert, haben sie eine Chance gegen Bayern München. Weniger in den Gruppenspielen als dann in der K.O.-Phase später. Es fehlen heute mit Diego Costa natürlich ein Superstürmer und mit Saúl, dem Eigengewächs im Mittelfeld, und Jiménez in der Innenverteidigung, 2 gestandene Spieler mit viel internationalen Erfahrungen und Spielen und auch wichtigen Toren. Auch hier wieder sei daran erinnert, das Hinspiel im Halbfinale damals gegen die Bayern, als Saúl das entscheidende 1:0 schoss.
Bei Atletico fehlen also wichtige Stützen der Mannschaft. Dazu einer, der Bayern auch mal wehgetan hat. André hat es gesagt. Wie sieht denn die Personaldecke bei den Münchnern aus, Hansi Flick? Wer fehlt denn bei Ihnen?
Tanguy Nianzou ist verletzt noch und Leroy Sané. Was Joshua betrifft, wir wissen alle, wie wichtig das für uns ist, für unsere Mannschaft ist. Und wir wissen aber alle, wie schnell das gerade beim zweiten Kind gehen kann. Wir hoffen wirklich, dass er morgen dabei ist. Und guck mal einfach. Wir müssen abwarten und dementsprechend auch darauf reagieren.
Die Bayern bangen also noch um Joshua Kimmich, ob das Baby kommt oder nicht. Und als Hansi Flick das mittags auf der Pressekonferenz gestern gesagt hatte, da wusste er noch nicht, dass abends ja noch Serge Gnabry positiv auf Corona getestet werden würde. Der also auch nicht mit dabei stand. Jetzt wissen wir noch nicht, welche weiteren Auswirkungen das eventuell auf den Kader der Bayern haben könnte. Denn Serge Gnabry, der hatte am Dienstagvormittag noch zusammen mit der Mannschaft trainiert. Aber das mal außen vor gelassen. Wie will Hansi Flick denn taktisch und von der Spielanlage her auf die Stärken und Schwächen Atleticos reagieren, die wir eben von André erklärt gekriegt haben, die Bayern aber natürlich auch selber herausanalysiert haben?
Deswegen ist es halt auch für uns auch wichtig, dass wir eng, kompakt den Gegner auch wirklich auch unter Druck setzen können, genauso wie wir das zuvor immer gemacht haben. Also wirklich unsere Stärke auf dem Spiel bringen, so gehen wir ins Spiel und haben damit natürlich auch unseren Matchplan im Kopf und den wollen wir morgen dementsprechend auch umsetzen.
Die Bayern bauen natürlich auf die eigenen Stärken. Und wie könnte Atletico dagegen halten? Wie könnte Atletico die Bayern schlagen, André?
Mit einem Tor mehr als der FC Bayern schießt. Und das ist natürlich totaler Atletico-Style. Wenn Atletico Bayern in der Gruppenphase schlagen möchte, egal ob in München oder in Madrid, dann nur über eine kompakte Defensive, wo die Null steht, maximal man ein Tor bekommt, obwohl ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass Atletico 2 Tore gegen Bayern München schießt. Also wo die Null steht und man dann vorne vielleicht durch einen Standard oder aber eine gute Aktion das entscheidende Trefferchen markiert. Ähnlich dem Hinspiel damals im Halbfinale, von dem ich vorhin schon mal erzählt habe. So kann es funktionieren, aber machen wir uns nichts vor. In dieser Gruppe ist die Entscheidung nicht zwischen Bayern und Atletico, sondern die Entscheidung ist, ob man gegen Salzburg und ob man gegen das russische Team jeweils gewinnt und damit seine Punkte holt. Und dann würde im Prinzip eine Niederlage auch ausreichen und dann ein Heimspielsieg oder vielleicht sogar zwei Unentschieden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir in beiden Spielen durchaus ein 1:1 oder sowas in die Richtung gut vorstellen. Aber wenn Atletico gewinnen sollte, dann wirklich nur, wenn hinten die Null steht und vorne eiskalt zugeschlagen wird.
Du nutzt den Konjunktiv. Was glaubst du denn selber, wie es ausgehen wird? Wird Atletico es schaffen können?
Im Moment ist aus meiner Sicht alles nahezu unpredictable, denn mit dieser ganzen Corona-Wahnsinn und hin und her ist es einfach schwierig zu sagen, wo steht die Mannschaft gerade, wie ist sie fokussiert und so weiter. Madrid, ihr wisst, es ist ein absoluter Hotspot. Ich denke, die haben auch innerhalb von Atletico noch ein paar andere Gedanken als vielleicht die Champions League und die Gruppenspiele gegen den FC Bayern München. So darf zum Beispiel kein Spieler aus dem B-Team von Atletico mitreisen, da dort ein unklarer Fall aufgetaucht ist. Und naja, sowas hinterlässt halt auch Spuren.
Vielen Dank an André Kahle, den Präsidenten des größten Fanclubs von Atletico Madrid in Deutschland. Danke für deine Einschätzung zum Spiel Bayern gegen Atletico heute Abend. Die Analyse gibt es dann morgen früh hier bei uns bei Stand Jetzt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die Stand Jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Primoz Roglic, Titelverteidiger und Top-Favorit bei der Vuelta. Und diesen Attributen ist er zum Start der Spanien-Rundfahrt auch eindeutig gerecht geworden. 700 Meter vor dem Ziel setzte er sich auf der ersten Etappe von der Spitzengruppe ab und fuhr dann auch den Tagessieg nach Hause. Klares Zeichen an die Konkurrenz. Der Sieg, der geht nur über ihn.
Ja, und über einen ganz bestimmt nicht. Unser Flop des Tages kommt ebenfalls aus dem Radsport und das ist der ehemalige Seriensieger der Tour de France, Chris Froome. Der erlitt auf dieser ersten Vuelta-Etappe nämlich einen ganz, ganz schwarzen Tag. Also da funktionierte gar nichts bei dem. Seine Teamkollegen von Ineos machten an der Spitze Tempo und Froome konnte nicht mithalten. Abgehängt am vorletzten Anstieg des Tages. Kein Wunder, dass sein Team ihm für die Tour gar nicht erst berücksichtigt hatte. Ja, und auch sehr gerne dann den Wechsel zugelassen hat.
Geburtstagskind des Tages.
Heute wäre die US-Baseball-Legende Edward Charles, genannt Whitey Ford, 92 Jahre alt geworden, wäre er nicht vor 12 Tagen verstorben.
In Lake Success im Bundesstaat New York. Und der Name war im Grunde Programm für seine 16-jährige Baseball-Karriere. Success, Erfolg. Als Pitcher war er 10-facher All-Star und 6-facher World Series Champion.
Er wuchs auf Long Island auf, in Sichtweite des Yankee Stadiums und da war als Baseball-Fan der Weg natürlich schon vorgezeichnet. Und seinen New York Yankees ist er dann auch immer treu geblieben während seiner aktiven Zeit. Und mit 236 Erfolgen ist er auch deren Franchise-Leader nach Karrieresiegen und erhält noch weitere Bestmarken. 1974 wurde er dann natürlich auch für diese Bestmarken und für seine Karriere in die Hall of Fame des Baseballs aufgenommen.
Sein Spitzname Whitey erhielt er übrigens schon in jungen Jahren wegen seiner hellblonden Haare. Später nannte man ihn dann ehrfürchtig auch Chairman of the Boards. Seine Wurfrepertoire war einfach sehr enorm und stellte jeden Gegner vor enorme Probleme.
Ford starb übrigens zu Hause im Kreise seiner Familie, während er ein Spiel seiner New York Yankees im Fernsehen verfolgte. Allerdings war er schon gezeichnet von seiner schweren Alzheimer-Erkrankung, die ihn schon seit einigen Jahren die eigenen Erinnerungen raubte.
In den Erinnerungen der Fans wird er aber wohl für immer eine feste Größe sein, als echte Baseball-Legende.
Heute in der Sportgeschichte.
Seine Sternstunde hatte Marathonläufer Abebe Bikila aus Äthiopien 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom. Barfuß war er in der ewigen Stadt zu Gold gelaufen in natürlich neuer Weltbestzeit und damit hatte er die allererste Goldmedaille Äthiopiens überhaupt gewonnen.
4 Jahre später, am 21. Oktober 1964, konnte Bikila in diesem Triumph aber sogar noch einmal wiederholen, diesmal allerdings mit Schuhen. Aber die Geschichte ist trotzdem keineswegs weniger bemerkenswert.
Genau, denn nur 6 Wochen vor den Olympischen Spielen, vor diesem Rennen, hatte sich Bikila den Blinddarm rausnehmen lassen müssen. Der damit verbundene Trainingsrückstand hatte ihn aber nicht sonderlich gehandicapt. Er hatte wieder eine Weltbestzeit aufgestellt.
Und kaum hatte er die Ziellinie überschritten, machte er demonstrativ Lockerungs- und Dehnungsübungen und erklärte somit, dass er eigentlich sogar noch schneller hätte laufen können. Das ist ja...
unfassbarer Läufer, der beim Versuch 1968 den Gold-Hattrick sogar zu schaffen, dann allerdings keinen Erfolg mehr hatte. Ein Ermüdungsbruch beendete seinen Marathon in Mexico City nach 15 Kilometern.
Selbst von einem schweren Autounfall, den er zwar überlebte, aber nachdem er querschnittsgelähmt war, bremste seine sportliche Karriere seinen Ehrgeiz nicht aus. In Norwegen nahm er an 2 Langstrecken-Schlittenrennen teil, gewann dabei auch jeweils Gold.
1973, 4 Jahre nach seinem Unfall, starb er dann aber mit gerade einmal 41 Jahren an einer Hirnblutung. Das war eine Spätfolge dieses Unfalls.
Stand jetzt aktuell.
Er gilt Stand jetzt als eines der größten Tennistalente auf der Tour. 19 Jahre alt, Italiener, erst seit 2 Jahren mit dabei auf der Tour. Gewinner der Next Gen 2019. Und bei den French Open, da hatte er zuletzt Alexander Zverev im Achtelfinale geschlagen. Es geht um Jannik Sinner. Tennisexperten haben es schon gemerkt. Und der hat im Eiltempo die 2. Runde beim ATP-Turnier in Köln erreicht. 6-1, 6-2 gegen James Duckworth.
Ich mag generell Indoor-Turniere und heute fühlte ich mich sehr wohl für das erste Match und mal schauen, wie es in der nächsten Runde geht.
Dort im Achtelfinale wird sein Gegner Pierre-Hugues Herbert heißen, aber gucken wir nochmal zurück auf das Achtelfinale von Paris vor wenigen Wochen. Ich sprach es eben an, da hatte er, wie gesagt, Zverev geschlagen, war dann im Viertelfinale gegen Rafael Nadal, aber klar chancenlos. Und dieser Nadal, das ist eines seiner großen Vorbilder, seit Sinner anfing, sich richtig für Tennis zu interessieren. Und das war eher spät, denn seine primären sportlichen Interessen waren zunächst andere. Da ging es sportlich in eine ganz andere Richtung.
Sobald ich noch klein war und jung war, war ich nicht sehr Tennis interessiert, war mehr beim Ski und Fußball spielen.
Und da war er 2008 mit 7, 8 Jahren sogar italienischer Meister im Riesenslalom gewesen. Doch dann kam das Tennis und damit kamen auch neue Vorbilder. Erst Landsmann Andreas Seppi und dann die ganz großen Namen.
Dann logisch, sobald ich in die Tenniswelt reinkam, war es Federer. Und auch Nadal. Ich meine, alle ein bisschen. Ich glaube, von diesen Spielern ist jeder ein Idol und die Leistung, die sie bringen, ist einfach unglaublich.
Und da will Jannik Sinner natürlich auch hin, aber er weiß selbst, dass der Weg noch lang ist, auch wenn der Anfang in seiner Karriere doch recht schnell gegangen ist.
Aber jetzt kommt es nicht darauf an, dass wie schnell ein Spieler in der ATP-Tour kommt, sondern wie stabil er dort auch bleibt. Und ja, logisch, ich bin Top 50. Es ist auch relativ schnell gegangen nach dem Resultat nach Roland Garros, aber unser Ziel ist sicherlich etwas anders. Deswegen ist noch viel Arbeit dahinter und ja, einfach nur Tag nach Tag probieren, besser zu werden.
Und natürlich hat Sinner noch Verbesserungsbedarf. Sein Spiel ist aggressiv und variabel. Er rückt häufig ans Netz vor, nimmt die Bälle früh, will Ballwechsel einfach schnell entscheiden. Aber er hat noch Defizite beim Service. Dafür beeindrucken dann wiederum Kampfgeist und mentale Stärke. Und auf die könnte es dann im Halbfinale beim vielleicht erneuten Duell mit Alex Zverev dann auch wieder ankommen. Aber so weit im Voraus denkt er noch gar nicht.
Ich schaue immer Spiel zu Spiel. Ich meine, es jede Runde hier muss man erst gewinnen. Ich glaube, ich spiele übermorgen oder morgen. Übermorgen und es ist sicherlich auch nicht leicht gegen Herbert. Viel so mit Volley und ich meine, ich schaue mehr Spiel nach Spiel und logisch, man schaut auch ein bisschen weiter, aber Spiel nach Spiel ist sicherlich das Wichtigste.
Gute Einstellung. Sinner hat den ersten Schritt gemacht. Am Donnerstag ist dann der nächste dran und Zverev, der muss ja auch erstmal folgen in die nächsten Runden. Die Form beim Deutschen stimmt auf jeden Fall. Nach seinem Turniersieg letzte Woche zog er gestern dann auch im Doppel mit Bruder Mischa in die nächste Runde ein. Wir bleiben natürlich dran am kleinen gelben Filzball.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag und den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick und natürlich auch Tipps für euch.
Fußball Champions League, wenn dann Corona nicht reinkommt, findet heute statt. Wir haben euch schon darauf vorbereitet. Tennis in Köln geht auch weiter, habt ihr auch bei uns schon gehört. Der Giro läuft, da hat Joao Almeida gestern sein rosa Trikot verteidigt und noch ein paar Sekunden auf Wilco Keldermann herausgefahren. Die Vuelta geht natürlich auch weiter.
Ja, und die 3 Tage von Depane werden auch an einem Tag ausgetragen.
Ja, genau, an einem Tag. Und das hat nichts mit einer Pandemiefolge zu tun oder so. Das ist schon seit 2018 so. Da hatte man das Format des Rennens nämlich verändert. Und es wurde zu einem Straßenrennen der Männer und ein Straßenrennen der Damen wurde auch noch abgehalten. Waren dann keine 3 Tage mehr, dann nur noch 2. Aber den Namen hat man aus Tradition behalten.
Ratio Farm Ulm spielt im Basketball im Europacup gegen Podgorica, der THW Kiel in der Handball Champions League in Aalborg. Alles zumindest Stand jetzt. Man weiß ja nicht, wie das Last Minute noch so aussieht und was da alles noch dazwischen funken könnte, wie zum Beispiel ja gestern in der Champions League bei den Rhein-Neckar-Löwen, die wegen Corona nicht angetreten sind.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.